Und noch etwas Wichtiges. In der Evolutionslehre sagt man, das Leben, die ersten Lebewesen, sei entstanden vor etwa 3 Milliarden Jahren. 3.000 Millionen Jahre. Das ist natürlich viel, viel weiter zurück als diese Sedimentschichten, die ja höchstens nach evolutionistischer Auffassung auf 542 Millionen zurückgehen. Also sagt man, der größte Teil der Evolution, der größte Anteil der Zeit, ist gar nicht durch Erdschichten dokumentiert. Das ist schon mal ein Riesenproblem. Oder ein Schüler, der nur ein bisschen Geologie in der Schule lernt, hat das Gefühl, ja, in den Erdschichten ist da die ganze Evolution dokumentiert. Aber nein, wenn er ein bisschen mehr Geologie lernt, dann weiß er, nein, natürlich nur ein sehr kleiner Teil wäre dann durch Erdschichten belegt. Aber der größte Teil ist schon mal Präkambrium nicht belegt. Und noch etwas. Im Kambrium, da treten plötzlich alle möglichen von Tierarten auf. Und darum spricht man in der Geologie, in der säkularen Geologie, von einer kambrischen Explosion. Man sagt, plötzlich hat es irgendwie eine Explosion der Evolution gegeben. Ganz schnell sind alle möglichen verschiedenen Tierarten entstanden. Und dann immer weiter bis eben dann schließlich zum Mensch. Ist auch eigenartig. Plötzlich, wo jetzt quasi zufällig jetzt die erste Sedimentschicht da ist, gibt es eine Explosion. Das heißt, auch da, eigentlich der größte Teil der Evolution der Tierstämme ist gar nicht belegt durch Erdschichten. Weil die sind, plötzlich sind die, alle möglichen Tierstämme sind da bereits belegt im Kambrium. Also das würde mir sehr Bauchweh machen, wenn ich ein Evolutionist wäre. Nun, Darwin hat also den Gedanken entwickelt, alle Lebewesen sind miteinander verwandt. Und die moderne Evolutionslehre, die alles noch mehr ausgebaut hat in unserer Zeit, die sagt also, alle Lebewesen gehen zurück auf eine Urzelle. Und diese Urzelle ist ursprünglich aus toter Materie vor etwa 3 Milliarden Jahren entstanden. Und eben durch irgendwelche Veränderungen des Erbgutes, zum Beispiel durch Strahlung, Röntgenstrahlung und oder durch chemische Veränderung sei das Erbgut eben ein bisschen abgeändert worden und das gibt natürlich meistens Nonsens. Das anerkennt man. Ich meine, das ist ja auch so, wenn wir einen Text, den wir auf dem Computer geschrieben haben, plötzlich mal blindlings etwas reintippen, dann haben wir eine Mutation des Textes. Und wir sind überzeugt, normalerweise gibt das Nonsens, ja? Und so sagt man auch in der Evolutionslehre, ja, die meisten Mutationen, also irgendwelche Veränderungen des Erbgutes, sind schädlich und sie sind negativ. Aber man denkt, dass, weil man so lange Zeiten, so viele Millionen von Jahren hat, gibt es ab und zu auch mal gute Veränderungen. Und dann entsteht eben mit der Zeit entsteht ein neuer Motor, eine neue Einrichtung, zum Beispiel die Lunge, bei den Lungenatmen oder der Herzkreislauf, bei den Bakterien noch nicht, oder? Das kommt alles erst später, das hat sich eben durch solche Schreibfehler allmählich entwickelt. Ja, und nun noch ein wichtiger Punkt. Man sagt also, vor 3 Milliarden Jahren entstand eine erste Zelle. Und die haben sich begonnen zu verändern. Und aus dieser Zelle seien alle späteren Tierarten und Pflanzenarten und auch der Mensch entstanden. Das heißt, alle sind miteinander so über den Stammbaum verwandt. Und da habe ich auch noch ein Riesenproblem. Warum hat es eigentlich nur einen Stammbaum gegeben? Also ist nur an einem Ort zufällig mal eine Zelle entstanden und sonst nie? könnte man doch erwarten, dass, sagen wir, 27.623 Mal an anderen Orten auf der Erde auch zufällig eine Art Bakterie entstanden ist. Und dass dann von dort aus auch eine Evolution durch Selektion und Mutation entstanden ist. Nein, die Evolutionslehre sagt, das ist einmal geschehen. Ja, aber es gab ja so viel Zeit. Es hätte doch wieder einmal entstehen können. Oder es könnte doch, man könnte doch denken, auch heute geschieht das irgendwann. Nein, das geht sowieso nicht. Mit dieser Atmosphäre funktioniert das nicht. Aber wir haben doch Wasser. Man sucht auf allen möglichen Planeten Wasser und er denkt, dann hat es vielleicht Leben. Auf der Erde haben wir so viel Wasser und niemand glaubt, dass heute noch eine Zelle zufällig entstehen würde. Das sei alles einmal geschehen. Aber wir haben ein Problem. Und dann habe ich noch ein Problem. Von einer Zelle geht also dieser ganze Stammbaum hinauf. Aber wenn schon mal eine Zelle da war, gab es ja viele Kinder, ja, und dann Cousins und Kuckusinen und so weiter, ja, so haben sich dann die Zellen vermehrt, nach der Vorstellung. Aber warum hat das nur an einem, über eine Linie schließlich diesen Stammbaum gegeben? Man könnte doch erwarten, dass viele andere Bakterien selber unabhängig wieder sich höher entwickelt haben und dann sind neue Tierarten entstanden, wieder ein Stammbaum. Und nicht wahr? Das hätte doch auch vielleicht, sagen wir, 80.255 Mal geschehen können. Nein, es ist nur einmal geschehen. Das ist seltsam. Was ist denn das für eine bevorzugte Bakterie gewesen? Bei der hat alles funktioniert bis hinauf zum Menschen und bei den anderen nie. Ich habe das noch nie gehört, diesen Gedanken irgendwo, dass das ein Lehrer so in der Schule vorgestellt hätte. Dass es irgendwie seltsam ist. Und vielleicht ist uns der Gedanke gar nie gekommen. Aber das zeigt, wie stark wir in der Schule im Denken geführt worden sind. Von klein auf. Und wir haben, ja, und da ging es immer höher. Aber wir müssen lernen, unabhängig zu denken wieder. Und wir müssen diese unangenehmen Fragen stellen. Warum ist nur einmal geschehen? Das könnte doch ständig geschehen. Und eben vor 3 Milliarden Jahren und dann später nie mehr. Hätte doch vor 266 Millionen Jahren, hätte doch plötzlich eine Zelle auch wieder mal die Evolution erleben können mit so einer kambrischen Explosion. Plötzlich ganz neue Tierarten. Nein, ist nur einmal geschehen. Was ist das für eine auserwählte Familie? Ja, ich sage das ein bisschen engagiert, um zu zeigen, wir müssen uns von diesen Konzepten wieder neu lösen können und unabhängig denken lernen. Nun, wir haben gesehen, es ist also eine Tatsache. Weltweit gibt es Erdschichten. Wie hier zum Beispiel auf dem Bild. Da oben sieht man diese Erdschichten. Und nun gehen wir aber in den ersten Stock und fragen, wie sind diese Erdschichten entstanden? Die Evolutionslehre sagt, ja, das ist eben geschehen durch Prozesse, wie wir sie heute beobachten, nicht wahr? Wind und Regen und Flüsse tragen Material ab, transportieren diesen Schutt, bringen ihn wieder an einen anderen Ort hin und so entstehen im Laufe von langen Zeiträumen Millimeter für Millimeter neue Schichten. In der biblisch motivierten Geologie, wie das war vor Charles Lyell, und es gibt sie natürlich noch heute, diese biblisch basierten Geologen als Wissenschaftler, die sagen, nein, wir erklären diese Erdschichten eben durch die Überschwemmung, die weltweite Überschwemmung und Katastrophe der Sintflut und auch ihre Folgekatastrophen. Ja, und was ist wahr? Übrigens, das Bild hier unten, ohne Erklärung steht das da, ja? Das ist fantastisch. Diese Erdschichten hier sind entstanden durch die Überschwemmung in New Orleans. Und sieht man, die sehen genauso aus wie Erdschichten irgendwo in den Bergen. Und sieht man hier ist ein bestimmtes Material und es hat eine andere Farbe und dann kommt wieder ein anderes Material. Und dann kommt wieder dieses ursprüngliche Material neu und dann kommt wieder ein anderes Material. Und hier wieder dieses ursprüngliche Material und wieder ein anderes Material. Das gibt so diese Schichtenfolgen. In der Evolution sagt man, ja, wenn wir irgendwo eine Schichtung finden, sagen wir jetzt Das wäre Kalk. Dann sagt man, da gab es eine Zeit von vielleicht 200.000 Jahren, da wurde ständig so Kalk abgelagert. Und dann kam eine Periode von vielleicht wieder 200.000 Jahren, da wurde immer Mergel abgelagert. Ein anderer Stoff. Und dann sieht man aber, es kommt wieder eine Schichtung mit Kalk. Dann sagt man, ja, da hat es wieder dann eine Periode gegeben, da wurde ständig Kalk abgelagert. Aber wir sehen bei solchen Überschwemmungen, mit solchen Schichtpaketen in der kürzester Zeit entstanden, sehen wir, nein, solche unterschiedlichen Ablagerungen, die entstehen durch hydrodynamische Prozesse. Ich weiß, das Wasser hat einen sortierenden Effekt, dass zum Beispiel Material mit ähnlicher Korngröße, das wird zusammen abgelagert. Und anderes Material mit viel, viel kleinerer Korngröße wird dann wieder separat für sich abgelagert. In der Dynamik, in den Strömungen des Wassers entsteht eine solche Sortierung. Und darum sieht das hier bei New Orleans jetzt so aus. Und genauso sieht das auch aus, in den Bergen, wenn man da die Erdschichten beobachtet. Also, wir halten fest, die Evolution sagt, diese Erdschichten weltweit sind wesentlich entstanden, ohne Katastrophen, durch Ablagerungen, wie sie auch heute zu beobachten sind. Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter in Jahrtausenden und Jahrmillionen. Die Bibel, auf der Grundlage der Bibel sagt man, durch die Sintflut und ihre Folgekatastrophen, denn nach 1. Mose 6 bis 9 war die Sintflut weltweit, und das Buch Hiob spricht übrigens über ganz furchtbare Katastrophen in der Zeit nach der Sintflut. Nun können wir eben diese Erdschichten weiter studieren. Es gibt ja an vielen Orten Polystrate-Fossilien. Das bedeutet, durch viele Schichten, Fossilien, die durch viele Schichten hindurchgehen. Polystrat, viele Schichten. Zum Beispiel Bäume, die aufrecht bis 17 Meter in den Schichten drinstecken. Durch mehrere Schichten hindurch. Ja gut, also da kann man jetzt nicht sagen, dass diese 17 Meter, dass die so Millimeter um Millimeter in Jahrtausenden und dann Jahrmillionen abgelagert wurden, denn das Holz wäre ja schon längst verrottet, wie das ganz normal ist. Normalerweise entsteht ja nicht ein Fossil. Normalerweise geht alles seinen normalen Weg, glücklicherweise, ja. Und damit ein Fossil entsteht, also ein versteinertes Ding, Tier oder Pflanze, da braucht es eben ganz andere Umstände. Am besten eben in fließendem Wasser von Schutt, luftdicht abgeschlossen, dann kann ein Lebewesen versteinern. Und diese Polystraten, Fossilien, aufrecht durch mehrere Schichten hindurch, die bezeugen, diese Schichten wurden katastrophisch, so wie New Orleans im Kleinen, gebildet. Und dann zum Beispiel hier, ein Beispiel aus England von Kreuzschichtung im Sandstein. Das findet man an vielen Orten. Sieht man diese Kreuzschichtung? Hier so und dann hier so. Ja? Dem sagen wir Kreuzschichtung. Nun, da weiß man ganz genau, wie das gebildet wird. Das geht nicht im Laufe von Jahrtausenden und Jahrmillionen. Da wird nie dieses Bild entstehen. Nein, im Labor kann man im Experiment innerhalb Stunden in turbulentem Wasser mit Sedimentgestein darin, Sedimentmaterial darin, kann man das bilden, dass genau diese Schichtung, Kreuzschichtung so entsteht. Durch die sortierende Wirkung des Wassers. Also überall, wo diese Kreuzschichtungen zum Beispiel vorkommen, das spricht nicht von langen Zeiträumen, das spricht von einer Überflutung. Und so können wir sagen, eigentlich sind all diese Erdschichten weltweit ein wunderbares Zeugnis für die Geschichtlichkeit der Sintflut. Und gerade in den Alpen, da haben wir besonders mächtige Schichtpakete. Und da kann man ganz klar sagen, so etwas entsteht heute nirgends. Das heißt, Charles Lyell irrte sich, wenn er sagte, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Man kann diese gewaltigen Schichtpakete gar nicht durch gegenwärtige Prozesse erklären. Sie zeugen von Umwälzungen, die so großartig und katastrophal waren, wie wir sie überhaupt nicht kennen seit Jahrtausenden. Jetzt schauen wir uns ganz besonders noch mehr die Fossilien an. Wir haben jetzt mehr gesprochen über die Erdschichten an sich. Es ist wieder eine Tatsache, normalerweise entstehen keine Fossilien. Das anerkennen Evolutionisten und Nicht-Evolutionisten. Und bei Verschüttung in Schlamm und fließendem Wasser, da können Fossilien entstehen. Also eigentlich sind sogar für Evolutionisten sind Fossilien Zeugen einer Katastrophe. Sie würden dann nicht sagen, das war nicht eine Sintflut, sondern das waren lokale Überschwemmungen. Aber man würde doch zugeben, lokale Überschwemmungen, die haben eine Rolle gespielt. Man kann das heute nicht mehr einfach so, wie Lyell wollte, erklären. Übrigens, im Wilden Westen, wie war das? Die Prärien waren doch voll von Bisons, die Nahrung der Indianer. Und dann kamen so verrückte Weiße, ich sage nicht die verrückten Weißen, ja? Es waren nicht alle verrückt, die kamen. Aber einige waren schon. Und die haben dann einfach so wild diese Bisons abgeknallt, aus Schießfreudigkeit, und haben die liegen lassen. Und so waren die Prärien Kadaver übersät. Man hat keine Fossilien gefunden von diesen Millionen von Bisons aus der Wildwestzeit. Natürlich, das geht alles den normalen Gang der Dinge. Die Geier kommen, holen ihren Anteil an dem stinkenden Fleisch und die Bakterien bauen ab und das verschwindet alles. Also es braucht wirklich ideale Umstände, damit Fossilien überhaupt entstehen. Und nun, weltweit Milliarden von Fossilien in allen möglichen Erdschichten der Welt. Also die Evolutionisten, die sagen, nein, weil wir ja glauben, dass die Erdschichten allmählich über lange Zeiträume gebildet wurden, glauben wir, dass darin eben gerade die Jahrmillionen dokumentiert sind. Das heißt, in Erdschichten, wo die Evolution noch nicht so weit fortgeschritten waren, da finden wir nur primitive Lebewesen. Und in jüngeren Schichten, da finden wir dann schon weiterentwickelte Lebewesen und das eben dann bis zum Menschen. Auf der Grundlage der Bibel muss ein Wissenschaftler sagen, nein, bei der Sintflut wurden die Lebewesen ja massenweise verschüttet. Und so sind diese Fossilien ein Dokument von dem Tier- und Pflanzenbestand zur Zeit der Sintflut. Wer hat recht? Nun, wir schauen uns ein paar schöne Beispiele an. Hier ein Fisch, gerade beim Verschlucken seiner Beute, dokumentiert in den Schichten. Ich weiß nicht, ob das Morgenessen war oder Abendessen, kommt auch nicht drauf an. Auf jeden Fall wird hier deutlich, es ging ziemlich schnell, ja? Und dann war er drin. Zuerst alles noch weich und dann haben sich die Schichten durch chemische Prozesse verfestigt und das wird dann Gestein. Das kann ziemlich schnell gehen, übrigens, der Prozess der Versteinerung. Hier, ein Krebs. Und zwar ein sehr lebensfreudiger Krebs, muss das gewesen sein. Er wurde hier zum ersten Mal verschüttet, also er war nicht tot. Und dann versuchte er sich zu befreien und kam bis an diese Stelle. Ja? Und dann kam wieder eine Ladung, wieder verschüttet. Und dann versuchte er es noch einmal, diese dritte Spur, und dann nochmals eine Verschüttung und dann war es definitiv. Hier ein Krokodil, wunderbar erhalten, bis in die Details. Schaut mal nur die Zähne hier an. Wunderbar. Möglicherweise war das im Todeskampf, aber eben komplett verschüttet und darum so schön erhalten. Hier eine versteinerte Biene. Gibt's auch, gibt alles Mögliche. Und die sollte jetzt Millionen von Jahren alt sein, aber sie ist genau gleich wie die heutigen Bienen. Und da muss man glauben, also seit Millionen von Jahren ist da nichts mehr geschehen. Durch Mutation und Selektion, ja? Man hat aber dann doch sehr gut geforscht und hat herausgefunden, dass die Fühler dieser Biene hier ein bisschen breiter sind als die rezenten heutigen. Da hat mal einer spaßhaft gesagt, Kunststück, wenn man so in die Schichten gepresst wird. Ja gut, aber das ist dann nur Humor. Ich meine, es ist auch so mit den Bernsteininsekten, da sagt man auch, Millionen von Jahren alt und die sind genau gleich wie die heutigen. Das hängt jetzt wieder zusammen mit dieser ganzen Sache, die ich vorhin angetönt habe, diese auserwählte Familie. Nur da ist geschehen. Plötzlich, auch jetzt da, Biene stehen geblieben, nichts mehr geschehen. Und an einem anderen Seitenzweig, da sei es dann vorwärts gegangen. Aber da ist nichts mehr geschehen. Warum? War der Selektionsdruck nicht mehr da? Hier ein Fischsaurier, verschüttet. Die Plazenta, ist ein Säugetier, ja? Rausgedrückt hier hinten, sieht man das? Durch die Verschüttung, da sieht man die Plazenta mit dem Jungen da drin und noch ein Junges da draußen. Ich zeige das noch im Kleinen. Ja, jetzt sieht man das Junge hier. Noch in der Plazenta drin. Das sind alles, das spricht eine Sprache der Sintflut, der Katastrophe. Hier, Saurier beim Aussteigen aus dem Ei, beziehungsweise gerade nachher. Der konnte nicht mal aus dem Ei ganz rauskommen. Ich weiß, selbst die ganz großen Saurier, Diplodocus und so weiter, Brontosaurus, die haben Eier gelegt. Und die sind, wenn sie so aus dem Ei schlüpfen, sind die ganz klein. Und es ist bei den Reptilien eben so, die wachsen das ganze Leben lang. Ist zwar, bei mir hat es mal aufgehört. Und, aber das ist, wäre ich ein Reptil, würde das eben weitergehen. Die sind also ganz, ganz klein. Wenn die Frage kommt, ja, wie hat Noah eben so riesige Saurier unterbringen können in der Arche? Kein Problem, der hat die Kleinen mitgenommen. Also, wir kommen hier zu einem Fazit. Die Milliarden von Fossilien zeugen von einer weltweiten Sintflut und sprechen gegen die Lehre von Lyell, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Es spricht gegen lange Zeiträume und jetzt kommt noch ein Riesenproblem dazu, das ich noch nicht erwähnt habe. Hätte es wirklich eine Evolution gegeben, von ja, Möbe bis zu Goethe, ich finde das schön ausgedrückt, ja, dann müsste es ja von einer Art fließende Übergänge gegeben haben bis zur nächsten. Aber wenn wir die Tiere und die Pflanzen heute anschauen, sind die nicht irgendwie fließend miteinander verwandt, sondern wir können darum in der Biologie ganz klar einteilen in Familien und Arten und so weiter. Sie sind ganz klar durch Abstände sind sie getrennt. Und darum können wir ganz klar unterscheiden, ob das jetzt ein Pferd ist oder ein Hund. Ja? Auch wenn es ein Pony ist, merken wir, ja, das gehört eben zu dieser Tiergruppe. Und bei den Hunden, das ist da. Da ist nichts Fließendes dazwischen vorhanden. Klar abgegrenzt. Und jetzt bei den Fossilien ist das genau gleich. Man hätte ja erwarten müssen, wenn man zur Zeit von Darwin kannte man noch nicht so viele Fossilien, wie wir heute kennen. Und Darwin hoffte, dass man später mal die Übergänge von einer Art eben schön finden würde. Und das ist das große Problem. Wo sind diese fließenden Übergänge? Denn die Fossilien kann man auch schön in verschiedene Arten einteilen. Die sind klar durch Abstände voneinander getrennt. Das ist ein Riesenproblem. Die Missing Links, diese fehlenden Zwischenglieder von unten nach oben. Also, wenn man das aber erklärt als ein Zeugnis für die Sintflut, dann ist es kein Problem. Und da kann man auch verstehen, warum, sagen wir, auf dem Grundgestein eben nicht eine Kambriumschicht kommt, sondern, sagen wir, eine Permschicht. Oder da kommt eine Juraschicht direkt auf dem Grundgebirge. Das ist kein Problem. Übrigens, wie definiert man überhaupt, ob eine Schicht eine Kambriumschicht ist oder eine Silurschicht und so weiter? Das geschieht normalerweise durch den Inhalt. Wenn in einer Schicht nur sogenannte primitive Wesen sind, dann sagt man, zu dieser Zeit, als diese Schicht gebildet wurde, war die Evolution noch nicht so weit. Darum ist diese Schicht uralt. Also da, wo man quasi noch angeblich primitivste Lebewesen findet, würde man sagen, das ist eine Kambriumschicht. Und wenn man jetzt in einer Schicht Knochen von einem Walfisch findet, dann sagt man, nein, das war natürlich viel, viel später. Walfische sind ja Säugetiere, da sind also die Tiere bereits an Land gegangen und dann ein Landtier wieder zurück ins Wasser. Das ist ein langer Evolutionsprozess. Also diese Schicht ist ganz jung. Viel jünger, so muss ich sagen. Wenn man menschliche Fossilien findet, dann ist es eine ganz, ganz junge Schicht. Das kann nämlich nicht Kambrium sein. Ja gut. Man datiert also normalerweise durch den Inhalt, durch die sogenannten Leitfossilien. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wenn ich jetzt da Zweifel habe an dieser ganzen Theorie, wie kann ich jetzt wissen, eben, dass die Schicht alt ist? Hey, anhand der Fossilien. Es sind nur primitive Fossilien drin. Aha. Aber jetzt umgekehrt, ich möchte jetzt wissen, warum wisst ihr, dass diese Fossilien eben wirklich uralt sind? Dann sagt man, ja, die sind eben in einer alten Schicht drin. Und das wird sogar in der säkularen Literatur zugegeben, dass man hier eigentlich einen Zirkelschluss macht. Man beweist, man datiert die Schicht über die Fossilien und die Fossilien wiederum, die werden festgelegt über die Schicht. Das ist ein echtes Problem, hier ist Zirkelschluss. Und darum, wenn man eine Schicht datiert hat, das ist jetzt, sagen wir, das ist Silur. Jetzt findet man plötzlich, aber nachträglich bei Grabungen in der Schicht, Tiere, die stammen eigentlich nach der Evolution aus einer späteren Zeit. Da kann man nachträglich diese Schicht neu benennen. Ja, das zeigt, was das hier wird die Theorie mit der Theorie bewiesen. Aber weil alle so überzeugt sind, dass es geschehen ist, ist das für die meisten nicht wirklich ein Problem. Weil sie so überzeugt sind, dass Evolution ist eine Tatsache. Dann können wir aufgrund der Fossilien die Schichten bestimmen. Aber jetzt hoffe ich, dass es gewisse gibt, die kochen und sagen, er sagt gar nichts über diese radioaktiven Datierungsmethoden. Und mit denen kann man ganz anders auch zeigen, dass es eben diese Millionen von Jahren gegeben hat. Also das führt uns zur nächsten Frage. Die Erde, ist sie alt oder jung? Dass es eine Erde gibt, das glauben alle. Das ist ein Bereich, das gehört zum Erdgeschoss. Ja? Aber die Frage, ob die Erde alt ist oder jung, da müssen wir in den ersten Stock gehen. Und die Evolution sagt, wir haben Datierungsmethoden entwickelt und die beweisen, die Erde und ihre Schichten sind im Lauf von vielen Millionen Jahren entstanden. Natürlich, meistens datiert man die Schichten mit den Fossilien, aber es gibt viele Datierungen, die man auch mit radioaktiven Methoden noch zusätzlich gemacht hat. Und darum haben wir hier ein zweites Standbein. Also, wir haben aber gesehen, die Datierung rein mit den Leitfossilen, das ist eine Argumentation im Kreis. Und wir haben gesehen, ein Problem ist im Zusammenhang mit den Schichten, 90% der Evolution ist nicht durch Erdschichten dokumentiert, denn das war alles Präkambrium, seit der ersten Bakterie. Und wir haben jetzt auch gesehen, jede Schicht kann im Prinzip auf dem Präkambrium aufliegen. Aber eben, man sagt, aber dank den Datierungsmethoden können wir eben doch zeigen, dass diese Evolutionslehre stimmt. Nun haben Wissenschaftler folgende Experimente durchgeführt. Hier sieht man den Mount Ngauruhoe in Neuseeland. Sieht hübsch aus, ja? Und das ist eben nicht ein typischer Schweizer Berg, sondern ein Vulkan. Und der hatte Ausbrüche in den Jahren 1949, 1954 und 1975. Nun hat man Gestein genommen von diesen Ausbrüchen und hat die an Labors, die spezialisiert sind auf die Datierung durch radioaktive Stoffe, in den Gestein geschickt, um zu wissen, wie alt diese Gesteine sind. Nun haben Wissenschaftler folgende Experimente durchgeführt. Hier sieht man den Mount Ngauruhoe in Neuseeland. Sieht hübsch aus, ja? Und das ist eben nicht ein typischer Schweizer Berg, sondern ein Vulkan. Und der hatte Ausbrüche in den Jahren 1949, 1954 und 1975. Nun hat man Gestein genommen von diesen Ausbrüchen und hat die an Labors, die spezialisiert sind auf die Datierung durch radioaktive Stoffe, in den Gestein geschickt, um zu wissen, wie alt diese Gesteine sind. Und es kamen verschiedene Ergebnisse raus. Die erstrecken sich von 270.000 bis 3.500.000 Jahre. Das ist ein Problem, oder? Also ich meine, das ist schon ein Unterschied. Mein Bruder, mein älterer Bruder ist 1954 geboren. Und ich meine, wenn man so sagen würde, ja, ist so ungefähr 3 Millionen Jahre alt. Das ist nicht akzeptabel. Ja, das ist rausgekommen. Aber dann könnte man natürlich gewisse Zweifel haben. Wenn man da weiß, das Gestein ist ein paar Jahrzehnte alt und da kommt man schon auf Millionen von Jahren, dann kann man auch bei Gesteinen Zweifel haben, wo man nicht weiß, wann dieses Gestein genau entstanden ist. Ein weiteres Beispiel. Eine Wissenschaftsgruppe in den USA hat Gestein von dem Huadalai auf Hawaii genommen, das ist wieder ein Vulkan, und zwar Gestein, das um 1801, also ein paar Jahre vor Darwins Geburt, ausgeflossen war. Man hat es datiert und es gab verschiedene Ergebnisse. Und zwar von 140 Millionen Jahren bis 3 Milliarden Jahren. 3 Milliarden, das ist 3000 Millionen. Und das Gestein ist, das ist mehr als 200 Jahre alt. Und merkt man, man holt da vom gleichen Berg Gestein aus dem gleichen Ausbruch und man kann sogar die ganze Bandbreite kriegen von 140 Millionen bis 3000 Millionen. Das heißt also, sogar innerhalb des gleichalten Gesteins kann man je nach Probe unterschiedliche Alter kriegen. Es gibt natürlich alles schöne Erklärungen, was da eben vorliegt. Aber es ist ein Problem. Wie kann man dann glauben, wenn man sonst irgendein Gestein nimmt und sagt, das ist ein Beweis, dass die Erde 4,5 Milliarden Jahre alt ist? Die Datierungsmethode hat das ergeben. Also, die Erde ist so alt, ja, wie können wir das glauben? Das kann Gestein sein, das ein paar hundert Jahre alt ist. Man bekommt das gleiche Ergebnis. Gehen wir auf den Mond. Mondgestein von Apollo 11 wurde mitgebracht. Ich kann mich erinnern, als Kind, ich war ganz hin, als ich bin extra an die ETH Zürich gegangen, um die Ausstellung von echten Mondgestein anzuschauen. Man hat 4 verschiedene Datierungsmethoden angewendet und es ergaben Unterschiede von 4 Milliarden Jahren. Mondgestein von Apollo 16 wurde untersucht und ergab 18 Milliarden Jahre. Das ist nun echt interessant, weil man sagt ja in der heutigen Evolutionslehre, dass der Urknall geschehen sei vor etwa 13,5 Milliarden Jahren. Also wäre dieses Mondgestein einige Milliarden Jahre älter als der Urknall. Und man hat folgende Untersuchung gemacht. Gleiches Gestein von einem bestimmten Ort hat man genommen und datiert mehrmals mit derselben Methode, es gibt ja verschiedene radioaktive Datierungsmethoden, mit Blei und mit verschiedenen anderen radioaktiven Elementen, und mit dem gleichen Gestein, mehrmals datiert mit derselben Methode, hat verschiedene Resultate ergeben. Und verschiedene Methoden können dann auch wieder ganz unterschiedliche Daten ergeben. Ein Beispiel jetzt aus dem Grand Canyon. Man hat Basaltgestein aus den jüngsten Schichten genommen, an einer Stelle im Grand Canyon. Also jung wäre oben, alt wäre unten. Ja? Und das hat ergeben 1,34 Milliarden Jahre. Also 1340 Millionen Jahre. Und an einer anderen Stelle im Grand Canyon hat man aus den ältesten Schichten ganz unten Gestein genommen und datiert. Und das hat ergeben 1,07 Milliarden Jahre. Das heißt, das jüngste Gestein wäre nach dieser Datierungsmethode 270 Millionen Jahre älter als das älteste Gestein. Das geht natürlich nicht. Warum hat man uns das in der Schule nie erzählt? Nie! Und wie geht man damit um in der Evolutionslehre? Das ist ja, um den Spezialisten ist ja das nicht etwas Neues, was ich da erzähle. Das ist ganz normal. Aber man weiß eben, diese Unterschiede können entstehen eben durch Auswaschung, durch Wasser. Das kann entstehen durch verschiedene chemische Einflüsse und so weiter. Und man nimmt dann eben nur die Daten, die mit der Theorie übereinstimmen. Da sagt man sich, da ist es eben sehr rein, die Probe, und darum können wir das akzeptieren. Und dort, wo es nicht passt, da muss es unrein gewesen sein. Dann verwirrt man das. Also auch da argumentiert man im Kreis. Man glaubt zuerst an die Theorie und dann nimmt man die Datierungsmethoden. Aber den Leuten, so den normalen Leuten wird erklärt, wir können das mit den Datierungsmethoden beweisen, dass es so war. Und das ist nicht wahr. Nun, eine Wissenschaftsgruppe hat etwas ganz Verrücktes in Anführungsstrichen und Schlussstrichen gemacht. Die haben sich gesagt, wir machen eine Untersuchung von Kohle mit der C14-Methode. Das ist eine bestimmte Datierungsmethode, mit der man eigentlich Jahrtausende messen will. Die C14 ist vor allem wichtig für die Archäologie und nicht so sehr für die Evolutionslehre. Aber es ist so, Kohle wäre ja uralt, unzählige Millionen von Jahren, je nachdem aus welcher Schicht. Man hat Kohle genommen aus dem Känozoikum, also eher jüngere Schichten, aus dem Mesozoikum, das ist das Mittelalter der Schichten, und dann aus dem Paläozoikum, aus den ältesten Schichten. Nun, es ist so, wenn man C14, das in Lebewesen vorhanden ist, radioaktives Kohlenstoff, solange wir leben, durch die Nahrung, nehmen wir das auf. Und wenn wir sterben, dann essen wir nicht mehr und dann nehmen wir keine C14 mehr auf. Und von da an kann dann das radioaktive C14 kann dann zerfallen. Und darum versucht man dann aufgrund von diesem Zerfall auszurechnen, wie alt war das Lebewesen, als es gestorben ist. Nun, es ist so, ich muss jetzt die Methode im Detail erklären, aber es ist gar nicht nötig. Ich kann einfach sagen, aus bestimmten physikalischen Gründen ist es so, dass nach 60.000 Jahren dürfte in einem Lebewesen nichts mehr von radioaktivem Kohlenstoff vorhanden sein, weil das schon längst alles zerfallen ist. Man kann es nicht mehr messen. Ja? Und darum macht man in der Evolutionslehre natürlich nicht solchen Unsinn, in Anführungsstrichen, und datiert Kohle, weil man sowieso weiß, das ist ja hunderte von Millionen Jahre alt. Da gibt es kein C14 mehr drin. Und da hat also eine Wissenschaftsgruppe von Christen, die haben aus einer zentralen Datenbank in den USA, haben sie Material geholt aus verschiedenen Bereichen, wie ich schon das erklärt habe. Und die haben das dann an renommierte Labors geschickt zur Datierung auf C14 hin. C14 konnte in allen Fällen nachgewiesen werden. Das heißt, aus physikalischen Gründen muss alle diese Kohle jünger sein als 60.000 Jahre. Das zerstört die ganze geologische Zeittabelle von Kambrium bis zu den jüngsten Schichten. Das darf nicht sein. Das ist so. Ja, und überhaupt, es gibt ja nicht nur Datierungsmethoden radioaktiver Art. Es gibt auch andere. Zum Beispiel die Kochsalzmethode im Zusammenhang mit den Ozeanen. Kochsalz, NaCl, Natriumchlorid, befindet sich ja in Riesenmengen in den Ozeanen, in den Weltmeeren. Und zwar Gehalt etwa 3,5%. Übrigens ideal zur Desinfektion. wegen der vielen Tiere, die ständig sterben im Meer. Nun, die Flüsse der Welt, die Süßwasserflüsse, die bringen immer ein bisschen Salz mit. Ganz kleine Mengen. Und heute wissen wir, wie viel Salz die Flüsse weltweit pro Jahr in die Ozeane bringen. Jetzt könnte man Folgendes sich sagen. Ursprünglich gab es in den Ozeanen kein Salz. Wie viele Jahre würde es dauern, bis die Flüsse der Welt so viel Salz gebracht haben, dass 3,5% ausgemacht wird? Und das ergibt 62 Millionen Jahre. Das ist verheerend. Und aus evolutionistischer Sicht kann man auch nicht davon ausgehen, dass ursprünglich in den Ozeanen kein Salz war. Denn man geht davon aus, dass in der Kambriumzeit die Lebewesen, die da vorhanden sind, sind Tiere, die im Salz leben, gewisse Tiere. Da muss man sagen, das Salz muss ja schon da gewesen sein, ja? Es geht nicht, aber so kommt man mit dieser Methode auf 62 Millionen Jahre. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, aber es könnte ja sein, dass Natrium wieder durch bestimmte Prozesse kann aus den Meeren entweichen. Jawohl, ist möglich. Wenn man das auch mit berücksichtigt, dann kommt man auf eine deutlich höhere Zahl, und zwar etwa 200 Millionen Jahre. Aber das bringt ja auch nichts. 200 Millionen Jahre ist nichts für die Evolution. Es müssten ja etwa 3 Milliarden Jahre ergeben. Also von dieser Methode habe ich in der Schule nie etwas gehört. Nur von radioaktiven Methoden. Nun, man hat das aber auch mit anderen Stoffen berechnet. Es gibt nicht nur die Kochsalzmethode, es gibt auch die Magnesiummethode. Man weiß, wie viel die Flüsse an Magnesium mitführen. Und dann kann man als höchstes, oberstes Alter, das ist nicht das wirkliche Alter, ja, sondern das oberste, wenn man sagt, es gab nie Magnesium in den Meeren, dann kommt man auf höchstens 45 Millionen. Mit Uranium auf 500.000 Jahre, halbe Million. Mit Kalium 11 Millionen, mit Gold 560.000 Jahre, Kupfer 50.000 Jahre, oh, wow. Oberste Grenze 50.000. Das ist nicht sehr angenehm. Silber 2,1 Millionen, Quecksilber 42.000 Jahre, Nickel 18.000 Jahre, Zinn 100.000 Jahre. Wer spricht über diese Datierungsmethoden? Man spricht nicht darüber, weil sie nicht mit der Theorie zusammenpassen. Und dann noch etwas. Ich habe ja schon von C14 gesprochen, aber jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang. Es ist nämlich so, durch kosmische Strahlung entsteht in der Luft C14. Und dieses radioaktive C14 zerfällt dann durch den radioaktiven Prozess in Stickstoff 12, N12. Nun, dieser Prozess ist genau bekannt, wie das läuft. Und jetzt ist klar, nach 30.000 Jahren, sollte es in der Atmosphäre ein Gleichgewicht geben zwischen entstehendem C14 und zerfallendem C14. Also wenn die Atmosphäre 30.000 Jahre alt wäre, dann müsste es hier ein Gleichgewicht geben. Und wenn sie älter ist, erst recht, oder? Nun, ist aber so, die Messungen heute, und die sind sehr, sehr genau, die zeigen, es ist ein krasses Ungleichgewicht vorhanden. Und zwar ein so großes Ungleichgewicht, dass die Atmosphäre höchstens 10.000 Jahre alt sein kann. Hat man uns auch nie erzählt in der Schule. Nun, wir kommen zu den Schlussfolgerungen. Die Evolutionslehre ist keine Tatsache. Wer so etwas sagt, ist nicht zu akzeptieren in dieser Aussage. Es ist einfach nicht wahr. Zweitens, die Evolutionslehre widerspricht unzähligen Gesetzen der Naturwissenschaft. Drittens, dritte Schlussfolgerung, die Evolutionslehre verdunkelt uns den Blick für die Tatsache der Existenz Gottes. Und es ist ganz interessant, Gott spricht in Hiob 38 mit Hiob. Und da sagt er ihm: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Das heißt also, der Mensch kann, wenn er falsche Dinge sagt, kann er Gottes Pläne verdunkeln, dass andere Menschen das nicht mehr sehen, weil der eben so und so spricht. Und Gott sagt: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Und die Evolutionslehre ist wirklich, hat diese Wirkung gehabt in unserer Zeit, dass vielen Menschen der Blick für die Tatsache der Existenz Gottes verdunkelt wird. Und die Bibel sagt, Gott kann man erkennen durch die Schöpfung. Denn wir wissen aus aller Erfahrung, Ordnung entsteht nur durch einen Ordner. Aber noch nie hat ein Nobelpreisträger eine primitivste Bakterie künstlich herstellen können. Also es geht sogar mit heutiger höchster menschlicher Intelligenz, geht es nicht. Und gleichzeitig glaubt man dann, durch Zufall sei es doch entstanden. Und das noch entgegen allen Naturgesetzen. Also wir können durch die Schöpfung, können wir erkennen, Gott ist da. Römer 1, Vers 18, da schreibt Paulus: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, Gott kann man ja nicht sehen, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Paulus sagt, der menschliche Verstand leitet uns dahin, dass wir anerkennen müssen, Gott existiert. Und die ganze Natur, all diese Tiere und Tierarten und Pflanzenarten, alles spricht von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Weisheit. Und wenn die Menschen das nicht wollen, dann beginnen sie eben eigene Gedanken aufzubauen, die ihnen den Blick für Gott verdunkeln. Und das hat Konsequenzen. Paulus schreibt dann in Vers 24, das hat moralische Konsequenzen für den Menschen. Wenn der Mensch sich von dem Schöpfer abwendet, lässt Gott den Menschen in Unmoral fallen, als ein Gericht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge ausgetauscht und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Wenn ein Biologielehrer sagt, hat die Natur nicht das wunderbar gemacht, dieses Lebewesen, dann verehrt man die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Und die Bibel sagt, dann lässt Gott den Menschen in Unreinigkeit und in Unmoral fallen. Das ist ein schreckliches Wort, darum hat Gott sie dahin gegeben. In sexuelle Unreinigkeit. Und interessant, die sexuelle Revolution ist gekommen im 20. Jahrhundert. Und war sogar theoretisch basiert auf der Voraussetzung der Evolutionslehre. Es gibt keine absoluten Werte, also wir können leben, wie wir wollen. Und jetzt kommen vielleicht noch die Freidenker in der Schweiz mit Plakaten und sagen, wahrscheinlich gibt es keinen Gott, Sie wissen nicht mal ganz genau, wahrscheinlich gibt es keinen Gott und darum genieße das Leben. Was heißt das? Genießen diejenigen, die an den Schöpfer glauben, das Leben nicht? Ja, aber nicht eben überbordend. Und überborden führt immer zu Selbstzerstörung. Ja, im Prediger 3 sagt der weise König Salomo, wer kann genießen ohne ihn? Das heißt, wirklich die Dinge des Lebens als eine Freude zu erleben, also nicht genießen im Sinn von sich gehen lassen, wirklich die Dinge, die Gott uns in der Schöpfung gegeben hat, genießen kann man erst richtig dann, wenn man sie aus der Hand des Schöpfers nimmt. Ich meine, ich habe das 6-mal erlebt, das ist ein existenzielles Erlebnis, wenn so ein Baby, gerade nach der Geburt, in der Hand, jedes Mal habe ich die gewaschen. Das ist gewaltig. Aber wenn man weiß, das ist eine Gabe des Schöpfers, kann man so ein existenzielles Erlebnis ganz anders genießen, als wenn man sagt, Zufallsprodukt. Ja, ich meine, ich habe doch da bei der Evolution gezeigt, eine Salmonelle und dann auf der anderen Seite dieser kleine Junge, das war der Sohn meines Alters, Haniel. Auf Französisch hätte ich dann gesagt, hier sieht man so dargestellt die Evolutionslehre als de la Salmonelle jusqu'à Haniel. Auf Deutsch geht es nicht, von der Salmonelle bis Haniel. Ja, so wäre das, wenn ich als Atheist das Kind auf der Hand gehabt hätte, ja, aus einer Salmonelle, so etwas Ähnliches wenigstens, nicht ganz. Durch Evolution ist das entstanden. Nun, die Bibel zeigt uns, wir Menschen sind von Gott getrennt durch die Schuld. Wir haben seine Gebote gebrochen. Und darum versucht der Mensch vor Gott zu fliehen. Und die Idee, Gott gibt es nicht, kommt ihm entgegen. Dann kann ich leben, wie ich will und muss mich nie verantworten. Aber der Römerbrief sagt, Kapitel 3, Vers 10, da ist keiner, der Gott sucht. Der Mensch von sich aus geht Gott aus dem Weg. Und es gibt dann Menschen, die versuchen, irgendwie mit eigener Anstrengung und mit religiösen Übungen, sie gehen vielleicht in die Kirche, sie gehen, machen das oder machen irgendeinen Meditationskurs, denken, das hilft auch irgendwie so in Richtung Göttliches. Die Menschen versuchen eigentlich, so aus eigener Anstrengung die Kluft zu überbrücken, aber es reicht nicht. Und so sagt der Römerbrief, das ist das Thema von heute Nachmittag, wir beginnen schon jetzt, Römer 3, Vers 23, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat die Antwort geschaffen, Jesus Christus, er ist die Brücke, darum ist Gott Mensch geworden. Damit er diese Kluft überbrückt. Und der Jesus ist stellvertretend ans Kreuz gegangen. Er wollte unsere persönliche Schuld auf sich nehmen und das Gericht, das wir verdient haben, auf sich nehmen, um diese Kluft zu überbrücken. Und jeder, der seine persönliche Schuld Gott im Gebet aufrichtig bekennt und dieses Opfer des Herrn Jesus in Anspruch nimmt, der erlebt diese Überbrückung der Kluft. 1. Johannes 4, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Und so haben wir den Weg offen, eine ganz, ganz fundamentale Verkündigung in unserer heutigen Gesellschaft, wo die Menschen vor Gott eigentlich auf der Flucht sind. Es gibt einen Weg zurück zu Gott. Und so lesen wir in Hesekiel 33, 11, spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren Wegen, bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben? Das beeindruckt mich immer wieder, diese Intensität des Rufes Gottes. Gott hat uns nicht nötig. Gott ist in sich selber völlig erfüllt. Und trotzdem will er uns. Kehrt um, kehrt um.